Eierlikör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eierlikör und Jugendhilfe. Ich sitze hier heute mit Mike und Olli. Ihr dürft auch Hallo sagen.
Hallo, guten Tag.
Schön, dass wir hier alle zusammen heute kommen. Es ist April und in der letzten Folge haben wir uns mit dem Social-Media-Verbot, oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen heute, mit dem Social-Media-Verbot beschäftigt. Und heute wollen wir das mal ein bisschen weiterdenken und nochmal darauf schauen, wie viel Medien nutzen wir eigentlich? Was ist eigentlich eine Digitalität? Was ist die Digitalisierung? Was bedeutet aber auch Familie und Medien? Und so ein bisschen einen Einblick in die Lebenswelt heute im Umgang mit Medien schauen. Und ich habe erstmal eine Frage an euch. Nee, Mike will schon.
Nee, mach du ruhig erstmal.
Ich wollte euch fragen, wie lautet eure Bildschirmzeit?
Guckst du dir mal nach? Ich traue mich da mal gar nicht rein.
Also ich hatte jetzt im Schnitt 2 Stunden 9, allerdings ohne die PC-Nutzung.
Na klar, ohne PC-Nutzung, okay. Nur Handy-Nutzung.
Ja, PC ist natürlich
nochmal. Könnte man sagen, ich mache relativ viel am PC, auch was man sonst vielleicht am Handy macht.
Aber also ich sag mal erstmal das Positive. -22% im Vergleich zu letzter Woche.
Ja, das kann ich auch, -19%.
Das ist schon mal gut. Kann natürlich auch sein, dass er die Woche nicht zählt, aber es wird der Durchschnitt sein. Okay, also bei mir ist, mehr als bei dir, 5 Stunden und 41 Minuten.
Ich habe mich gerade gefragt, wann schämt man sich eigentlich?
Ab sieben.
Ich würde sagen, alles, was mehr ist als 2 Stunden 9.
Aber warte, man muss das ja differenzierter betrachten. Man kann ja hier noch aufrufen, was man am häufigsten gemacht hat. WhatsApp 2,5 Stunden, Karten, guck, ich habe Karten gemacht. Also Navigation.
Geografische Bildung. Ja.
Gut, Instagram auch 2 Stunden, TikTok 1,5 Stunden, Mail 1,5, Safari 1,5. Schon gut. Was hast du da drin stehen bei dir?
Soll ich das auch sagen? Also ich schäme mich dafür, aber ich habe jetzt auch gerade nochmal geschaut. Ich habe im Durchschnitt, es steht hier 4 Stunden 15 und dann steht aber auch 3,5 Stunden Google Maps. Also, ne, ich nutze nicht Karten, ich bin eher Team Maps.
Ja.
Und WhatsApp ist aber auch leider sehr hoch. Und was ich auch positiv hervorheben muss, mein Running ist auch relativ weit oben.
Und soziale Netzwerke?
Soziale Netzwerke ist das so bei einer Stunde.
Ja, okay, das geht.
Also es geht wirklich.
Das geht.
Karten und TikTok habe ich auch, 11 Minuten. Finde ich auch.
Ja, okay, das ist wenig.
Ja.
Sehr seltsam.
Ja.
Eigentlich muss das ja, wie schaffst du das so schnell rauszukommen? Das ist ja schon, ich sag mal, ein gesunde Mediennutzung in unserem Alter. Das muss man ja auch immer in Beziehung setzen zu sozusagen dem.
Aber das, was ich hier unten sehe, ist der Tag, oder? Ist der letzte Tag, oder?
Man kann auch auf Woche klicken, das habe ich eben gemacht. Und da habe ich dann mal geguckt, was so der Durchschnitt in der Woche bei den Punkten ist. Aber es hängt natürlich davon ja auch ab, wer es wie nutzt. Ne? Ich sag mal, kann jetzt nicht pauschal sagen, 4 Stunden sind viel oder wenig. Oder
genau, Stunde. Wenn ich dann schon eine Stunde meine Running-App nutze,
richtig, ja.
Dann ist es halt
dann
auch
haut die natürlich
cool.
Richtig,
ne? Also das ist auch okay, dass ich das
aber
jetzt sage.
Aber komisch ist, dass du in der Running-App dann noch auf dem Bildschirm schaust.
Nee, das läuft aber die ganze Zeit und das reicht. Du guckst ja auch nicht bei Karten die ganze Zeit auf deine Karten, sondern hoffentlich auf der Straße, oder?
Ja, wahrscheinlich schon.
Aber das ist, glaube ich, ein spannendes, also bei mir war jetzt auch Social Media irgendwie, also irgendwie soziale Netzwerke viel und auch WhatsApp, natürlich so der Klassiker. Aber ich gucke gerade mal so in die Zahlen und ich finde das irgendwie ganz spannend, wie die Nutzungsdauer so aussieht bei den Kindern und Jugendlichen. Also ich habe hier so verschiedene Quellen, die ARD ZDF Medienstudie zum Beispiel oder DJD Survey, können wir das auch in den Shownotes nochmal verlinken. Aber da steht so, die Altersgruppe der 7- bis 9-Jährigen nutzte digitale Medien im Schnitt 2 Stunden 44. Also da bin ich ja deutlich drunter,
das auch schon.
Aber ist schon eine Menge.
Ja. Aber du, bei dir kommt ja vielleicht auch noch Fernsehen hinzu.
Ja, gut. Nein, das gucke ich nicht. Und 12- bis 14-Jährige 6 Stunden 27. Das ist schon.
Oh, das ist schon sind wir ja richtig.
Naja, aber wenn Fernsehen, Radio noch dazu kommt.
Ach so, ja, okay. Ja, aber guckst du viel Fernsehen? Radio zählt auch mit?
Steht jetzt hier.
Ja,
okay.
Das prüfen wir nochmal, aber ich denke,
dann hat man ja 20 Stunden Medienzeit.
Aber genau, Medien sind ja erstmal alles. Wir haben ja in der letzten Folge uns nur auf Social Media beschränkt. Und
es ging schon hier um digitale Medien. Also ich glaube, das ist auch, glaube ich, nicht unrealistisch bei vielen Jugendlichen. Also sie machen ja, wir haben letztens auch drüber gesprochen, irgendwie relativ viel über soziale Netzwerke und so.
Ich habe gerade noch gedacht, ich kann auch einmal, also in der YIM-Studie, die wir auch im letzten Mal viele hatten, da wurde deutlich, dass 231 Minuten auch digitale Medien von Jugendlichen genutzt werden. Und also bei den 18- bis 19-Jährigen war das am höchsten, die haben 280 Minuten, also 4,5 Stunden, ungefähr ein bisschen weniger als wir, Olli, Medienzeit täglich.
Ja, interessant.
Ja, das ist auf jeden Fall, ich finde es auf jeden Fall krass. Und wenn wir uns heute mit so digitalen Lebenswelten beschäftigen, wollen wir aber jetzt natürlich nicht immer nur auf diese problematischen Sachen schauen. Also das ist ja nochmal eine Erweiterung zu unserer letzten Folge, einfach nochmal zu schauen, was heißt denn jetzt eigentlich digitale Lebenswelten? Also ich meine, die Zahlen sind ja eindeutig, es scheint ja offensichtlich eine große Rolle zu spielen im Leben der Kinder und Jugendlichen. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Kim- und Jim-Studie schaue, mal so exemplarisch, dann haben 44% der Grundschulkinder 6 bis 13 Jahre schon ein eigenes Smartphone. Ist natürlich jetzt eine große Altersspanne, 6 bis 13 Jahre, ne? Aber das ist schon auch nicht wenig, finde ich. Und dann irgendwann kippt das so bei den 12 bis 13-Jährigen bis zu 96% und dann darüber hinaus, sagen wir 12 bis 19 Jahre, haben die zu 100% irgendwie ein Smartphone. Sonst ist man quasi einfach raus, ne? Und kriegt irgendwie auch nicht mehr viel mit. Also es hat ja auch immer so eine Peer-Perspektive, ne? Also wenn ich nicht dabei bin oder kein Smartphone habe, dann bin ich bei vielen Sachen vielleicht auch ausgeschlossen, ne? Genau, also es ist ein Riesenthema und ich glaube, das macht Sinn, dass wir auch ein bisschen näher hinschauen.
Es durchzieht ja die Lebenswelt komplett, ne? Und ich sag mal, das hat sich ja auch nochmal verändert. Wenn man da mal genauer hinguckt bei sich, dann wird es ganz viele Punkte geben, wo sozusagen das Alltag und ganz normale Normalität eigentlich ist, dass das sozusagen ja auch häufig verwoben ist mit Real Life. Da ist natürlich klar, dass das auch bei Kindern und Jugendlichen der Fall ist.
Und was ich auch gerade gedacht habe, wo wir so über Medienzeiten gesprochen haben, ne, also das, worum es ja bei dem Social-Media-Verbot eigentlich nicht geht, dass sich aber alle irgendwie wünschen, ja eigentlich weniger Mediennutzungszeit zu haben. Also ich war gerade erschrocken über meine Mediennutzungszeit, auch wenn Google und Karten damit reinspielen.
Meine war in Ordnung.
Ne? Mike ist noch okay, aber Olli und meine?
Ja, die war schon besorgniserregend.
Aber ich habe auch in der YIM-Studie zum Beispiel gefunden, dass Jugendliche sich wünschen, weniger Zeit mit Smartphone und Internet zu verbringen. Und diese Zahlen steigen zunehmend. Also das ist ja auch irgendwie, die liegen jetzt bei 67% und sind im Vergleich zu 2024 um 8% gestiegen. Also es beherrscht ja zunehmend der Wunsch und wir haben zunehmend im Blick, dass wir ein bisschen reflektierter mit unserer Mediennutzungszeit eigentlich umgehen müssen, oder?
Würde ich auch auf jeden Fall sagen. Und es zeigt ja auch sozusagen, auf der einen Seite sehen wir eine zunehmende Zeitdauer, ne, sozusagen der jungen Leute in diesen Medien und von daher ist ja vielleicht auch naheliegend, dass man dann auch zunehmend mehr das Gefühl bekommt, dass man oder die Qualität von nicht ausschließlich digitalen Räumen, ne, wirkliche Begegnung, wir haben es ja in der Corona-Zeit gesehen, da war es ja sozusagen auf die Spitze getrieben, dass sozusagen sehr viel verlagert wurde ausschließlich in den digitalen Raum, dass sozusagen menschliche Kontakte fast reduziert wurden auf ein Minimum und nur im Nahraum waren. Das hat ja gerade bei Jugendlichen auch zu großer Belastung geführt, was die psychische Gesundheit angeht. Also das ist so die Kehrseite natürlich bei den ganz vielen Vorteilen, die es natürlich hat.
Ja, aber wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiterschauen, was heißt denn jetzt so das eigentlich für diese digitale Lebenswelt, wenn wir uns das anschauen? Weil ich finde das nochmal spannend, was ich gerade auch meinte. Es gibt so diesen Begriff des Fear of Missing Out. Kennt ihr das? Also FOMO, dass Jugendliche den Druck erleben, quasi ständig irgendwie erreichbar zu sein. Also wenn man sich jetzt wirklich vornimmt, okay, ich möchte eigentlich gar nicht mehr so viel erreichbar sein, dass man das Gefühl hat, okay, dann bin ich aber raus. Das ist das, was ich vorhin meinte. Das hat ja echt so eine Eigendynamik, das auch man nimmt. Und das finde ich schon auch spannend, so diese Exklusionsängste, ne? Wenn ich jetzt mein Handy mal wirklich meine Zeit reduziere, warum, das Übelste, kennt ihr das, wenn dann so Leute, man antwortet nicht und dann schicken die Leute so Fragezeichen, das hasse ich.
Aber das ist aber ich glaube, das war mal schon auch schlimmer. Mhm. Also mittlerweile wird es auch mehr toleriert, nicht direkt zu antworten und so. Also so erlebe ich das zumindest, vielen Dank an meine Freundinnen, so erlebe ich das, dass es da so eine zunehmende Toleranz
vielleicht
gibt.
Vielleicht wird man im Alter einfach entspannter, ja.
Vielleicht auch das.
Aber es ist natürlich schon so, ne? Man sozusagen Instant Message, ne? Also man erwartet sozusagen, dass dann auch unmittelbar Rückmeldung kommen. Es verlagert sich ja häufig auch bei Erwachsenen in die Arbeitswelt, dass man dann auch nicht mehr eine E-Mail schickt und wartet, sondern eine WhatsApp auch schon mal schickt und dann damit auch verbunden ist, eine schnellere Reaktionszeit von den Leuten, weil man schnell das haben will. Also das muss man natürlich reflektieren, dass das natürlich auch zu einer deutlichen Beschleunigung beiträgt, diese zunehmende Digitalisierung, sage ich jetzt mal. Ja, das hat sich natürlich geändert.
Bevor wir näher reingehen, sollen wir vielleicht nochmal kurz die Begriffe Digitalisierung und Digitalität klären, weil ich glaube, das macht es nochmal deutlich, worüber wir eigentlich sprechen, weil Digitalisierung.
Mach mal. Wenn du schon so
jetzt auch nicht
Streberfragen
Definitionsbär
aufwirfst, nee, aber ist doch richtig.
Ja, dann haben wir das einmal geklärt und können uns mit den spannenden Sachen befassen. Also Digitalisierung ist ja eher so ein mechanischer Prozess, so ein Transformationsprozess hin. Jetzt wird alles quasi digitalisiert, sagt man ja häufig auch, quasi digital gemacht. Und das ist ja schon noch ein bisschen so eine An-Aus-Logik, ne? Also ich kann jetzt quasi das irgendwie quasi nutzen oder nicht nutzen. So, es ist noch eher so eine Art gesteuerter Prozess. Hat man häufig auch in Einrichtungen der Jugendhilfe, dass man irgendwie denkt, naja, jetzt machen wir heute mal keine Online-Beratung und morgen machen wir wieder Online-Beratung. Aber die Realität, und das passt ja auch gut zu dem Begriff digitale Lebenswelt, ist ja eher das, was der Begriff der Digitalität beschreibt, dass es eigentlich immer mehr in den Alltag einsickert und sich damit verbindet und dass wir eigentlich gar nicht mehr so Online-Offline-Zeiten so klar voneinander trennen können, weil das einfach sich total krass miteinander einfach verbindet. Ich nehme mal gerne das Beispiel, wenn mein Sohn zum Beispiel mit Oma und Opa FaceTimet, dann ist das quasi für den real. Ja, also der sieht dann im Oma und Opa, das ist zwar irgendwie ein Bildschirm, ne, und die sehen ihn, aber das ist quasi zunehmend, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber das verbindet irgendwie sich immer stärker miteinander. Und ich glaube, könnte mir vorstellen, dass das immer mehr und auch smarter werden wird, dass man diese Räume zunehmend rauslöst aus diesem Rein, das ist jetzt quasi analog und das ist jetzt irgendwie digital. Weiß ich, was ihr für Assoziationen damit habt.
Ja, vor allem, das ist sozusagen, ja, ich sag mal, auf der einen Seite schon diese rasante Entwicklung, dass man manchmal das ja gar nicht merkt, sozusagen, dass sich diese Dinge da verändern. Und dieses Verwobene, dass man es gar nicht mehr so gut überhaupt ausdifferenzieren kann. Ne? Also gerade wenn man irgendwie, gut, wir können ja noch zurückblicken auf eine Zeit, wo Dinge nicht so eng verwoben waren, aber junge Leute können das natürlich gar nicht mehr so stark, für die war schon immer klar, dass man, was weiß ich, das ist ja auch ein blödes Beispiel, aber digital zahlt oder ein Wallet irgendwie sowas hat, ne, und keine Coins da mehr in seinem Portemonnaie hat oder sowas, ne. Also das ist ja schon nochmal was.
Und Münzgeld.
Münzgeld. Ja.
Eine Mark.
Hast noch eine Mark. Ja. Also, und es ist ja verwoben mit der Nützlichkeit, ne. Also, dass sozusagen es Erleichterung bringt und eine Verbesserung. Also, ich will jetzt nicht so gesellschaftstheoretisch werden, aber das ist ja das, was Andreas Reckwitz auch sagt, dass sozusagen diese Spätmoderne oder die Moderne eigentlich eine Zeit ist rasanter technologischer Fortschritte und Weiterentwicklung, hohes Maß an Individualität, Mobilität, Vernetzung und das sozusagen in einer rasanten Geschwindigkeit passiert mit großen Vorteilen, ne? Ja, und ich sag mal, wenn man in diesem Familienbereich guckt, den du gerade angesprochen hast, natürlich kann ich über weitere Strecken miteinander einen engen Kontakt pflegen. Und ob man jetzt jedes Essen irgendwo hinschicken muss, was man erlebt hat. Aber natürlich, wenn ich jetzt im Urlaub bin, kann ich natürlich von meinem Urlaub Fotos in meinen Status stellen. Leute nehmen an meinen Erfahrungen teil, freuen sich mit mir, können da anknüpfen, wenn wir uns wieder treffen. Ich selber für mich verarbeite das natürlich dann auch nochmal mehr, wenn ich das Foto gemacht habe und dann da reingestellt habe und sowas. Das ist natürlich schon was natürlich diese Erfahrung auch massiv nochmal verändert. Ne? Früher habe ich dir Abend vielleicht gemacht oder so, weiß ich nicht. Ich nicht,
ich hoffe, ich wäre eingeladen gewesen.
Aber so Leute haben doch immer so Dias. Ne? Das ist ja ein mega langer Prozess. Du musst das Foto machen, den Film entwickeln, dann da ein Dia draus machen, den Dia-Abend da vorbereiten.
Wir haben sogar als Familie mal dann Dia, ich glaube, es waren eher Videos, aber auch so das dann abgefilmt, um es auf Kassette zu bringen.
Boah, jetzt aber Kassette, das ist ja... Ich kriege so ein People More gerade. Ja, das ist spannend, wie das so im Familienalltag so integriert ist. Ich finde nochmal einen Aspekt auch spannend, was so Absprachen angeht. Gibt zum Beispiel diese App getrennt gemeinsam für getrennte Eltern, dass sie da Absprachen treffen können über so einen smarten Kanal. Und ich glaube, auch jetzt, wenn man nicht getrennt ist, ich glaube, viele Sachen lassen sich im Familienalltag auch, ne, auch wenn die Kinder dann schon älter sind und ein Smartphone haben. Ich kann das schon verstehen, dass man sagt, okay, wir können dann nochmal uns abchecken. Ne. Früher, wenn ich bei meinem besten Freund war, dann musste ich immer auf dieses, die hatten so ein Telefon mit so einer dicken Wählscheibe im Wohnzimmer stehen, da musste ich immer zu Hause anrufen und sagen, ich komme doch eine Stunde später. Das ist natürlich alles ein bisschen dynamischer, und aber gleichzeitig auch flexibler geworden. Also es ist, glaube ich, nochmal zur digitalen Lebenswelt ein Teil des Alltags geworden von Kindern, Jugendlichen, Eltern, Familien. Und ich glaube, das hat eben nicht nur Nachteile.
Und ich glaube auch wirklich diese ganzen, die Familienorganisation, wer wann welche Termine hat, das sehe ich ja bei Freundinnen, die irgendwie Kinder haben. Das läuft einfach, wenn das übers Handy läuft, nicht immer, aber oft relativ smart einfach dann, wer wann welche Termine hat, dann ist in bunt das markiert und keine Ahnung. Das ist ja viel smarter, dass das jeder unterwegs hat. Grüße gehen raus an alle Freundinnen, die noch einen analogen Kalender haben und den dann immer vergessen. Das ist sehr nervig.
Das ist richtig scheiße.
Aber es ist ja einfach so, dass man diese digitalen Tools auch einfach in den Familienalltag integrieren kann und dass das hilfreich sein kann und dass es auch viele Familien machen.
Und vor allem auch, also wenn wir mal Familie verlassen und so auf die größere Ebene gehen für die Demokratisierung, ist das natürlich auch was extrem Wichtiges. Ne? Ich komme an Informationen ran, ich kann teilhaben, Informationen verbreiten sich viel schneller, ich kann Öffentlichkeit herstellen für die Themen, die mir irgendwie wichtig sind. Ich habe Zugang auch zu, ich sag mal, gut, das ist jetzt so ein Erwachsenenthema, ne? Aber Geldanlage, spielt bei Jugendlichen ja auch schon durchaus mal eine Rolle. Ich sag mal, früher musste man, wenn man irgendwo in Aktien was investieren musste, war das ja ein mega Aufwand, wie man so eine Order dann abgegeben hat und sowas. Und heute haben alle neo-smarte Broker auf ihren Handys, auch junge Leute schon ganz viele. Ja, also ich sag mal, würde ich schon sagen, dass das ganz, ganz viele betrifft. Und dass natürlich dadurch man Zugang zu diesen Märkten natürlich auch hat und dadurch auch partizipieren kann an diesen im Idealfall Altersvorsorgeprozessen dann, wenn nicht
ja,
zocken.
Ja, ist ja jetzt auch, ich möchte jetzt noch nicht die Frage der Ungleichheit von Medien aufwerfen, ne? Aber das haben auch nicht alle diesen Zugang dann und das Wissen und die Muße, sich damit auseinanderzusetzen. Aber das machen wir später noch. Wir bleiben erstmal nochmal bei der Familie, oder, Mike?
Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, wir könnten auch allgemein noch also die Vorteile vielleicht zusammenfassen. Also mal, wir wollen natürlich eine Schattenseite auch nicht vergessen, das ist natürlich auch so. Gerade, ne, ich meine, wenn man so aus der Familienberatung kommt, dann kennt man das natürlich, dass natürlich auch unglaubliches Konfliktpotenzial hat. Das wollen wir jetzt nicht verschweigen. Ne? Also immer auch wieder Unsicherheiten, wie sind Medienzeiten, wer darf wann was nutzen und so weiter. Das ist also, damit wir es jetzt auch nicht zu sehr romantisieren, es hat auch noch diese Seite. Ne?
Und darf ich da nochmal, ich habe mir so eine Medienweiterbildung mal gemacht und da ging es darum, kann man das gut gestalten. Und da war der Hinweis, Geräte nicht zu verschenken, sondern dass Kinder sich das ausleihen dürfen. Also dauerhaft, dass sie nicht mit 12, 13 direkt ein Smartphone bekommen, sondern dass sie ein Gerät haben, was ihnen gehört, aber sie müssen sich das irgendwie ausleihen und Zeiten beschränken und so. Und diese Zeiten, das ist ja so ein Konfliktthema in Familien. Und ich wünsche da allen einfach auch eine gewisse Gelassenheit. Und Mike wünscht auch noch was oder möchte irgendwas anderes? Nee.
Nehmen wir euch erstmal zu Ende, was du sagen wolltest.
Ja. Ich wollte auch gar nicht mehr weiterreden.
Mir fehlt nochmal Prinzip so der Medienrituale ein oder auch so das Positive, wie man das nutzen kann. Weil ich finde immer, nochmal wieder, digitale Lebenswelt wird immer normaler. Ne? Auch sowas wie ein Fernseher gibt es ja schon auch seit zig Jahren. Aber man kann ja nicht immer, früher hat man wahrscheinlich gesagt, aber sie guckt.
Hat man, wirklich. Man hat dieses Gerät, man hat Angst gehabt, dass der in die Haushalte kommt und alle jetzt viereckige Augen überspitzt gesagt kriegen. Und was macht der mit den Menschen, wenn jetzt alle nur noch vor dem Gerät hocken? Man hatte ähnliche Ängste, wie man jetzt mit den sozialen Medien hat.
Genau. Und ich finde, man kann das ja auch nutzen, auch clever in den Alltag einbauen. Weil das hatten wir bei der letzten Folge ja auch, dass man nicht nur irgendwie das verteufelt zwischen, also gar nicht mit Medien in Kontakt kommen, ist ja auch nicht gut. Ne, aber die Übertreibung natürlich auch nicht. Aber ich mache das zum Beispiel noch eine kleine private Anekdote. Ich gucke jeden Abend mit meinem Sohn Sandmännchen. Und der feiert das. Der guckt sonst so gut wie gar nichts, aber das liebt er einfach. Das ist für ihn einfach ein Ritual. Und dann weiß ich, dann sitzen wir da und gucken. Das geht ja immer nur 5, 10 Minuten. Und das ist eigentlich trotzdem ein schöner Kontakt, auch für so als Familie zu sagen, ey, das gucken wir jetzt jeden Abend. Und das lasse ich mich auch gerne für auslachen, ist mir egal. Aber ich finde,
hier lacht niemand hier aus gerade.
Aber
wir gucken sehr ernst.
Ja. Aber ich sag mal, wo ihr gerade das mit diesen Konflikten in der Familie angesprochen habt, klar, das ist natürlich ein echt brenzliges Thema. Aber was da sich natürlich ganz gut drin abbildet, ist natürlich dieses Spannungsfeld, dass wir sozusagen diese Digitalität haben, ne? Und man sozusagen dann ja durch eine Regelung davon abgeschieden wird oder sowas, ne? Also das auf der einen Seite sagen wir, es durchzieht sozusagen die gesamte Lebenswelt, es ist alles so, und trotzdem müssen wir irgendwie gucken, wie wir da einen Weg mitfinden, dass das ein vernünftiger Umgang ist. Das ist ja echt schwierig, weil es ja mit einem Verzicht verbunden ist und auch mit einem Ausschluss von gewissen Dingen, ne? Ich kann da nicht mitmachen, ich bin nicht erreichbar und sowas. Also das stelle ich mir schon für Familien sehr, sehr herausfordernd vor. Wir gucken gleich auch nochmal auf die Jugendhilfe, wo das ja auch durchaus aufploppt, weil es natürlich auch für uns verbunden ist ja mit einer pädagogischen Frage. Die haben wir jetzt ja noch gar nicht angesprochen. Wollen wir dahin schon übergehen oder gibt es noch was, wo ihr sagt, das sollen wir noch aufnehmen?
Ich habe das mit der Ungleichheit, müssen wir zumindest mal thematisieren, weil das auch ein großer Punkt im Kinder- und Jugendbericht war. Weil es gibt ja manchmal so die Illusion auch in der Kinder- und Jugendhilfe, dass man sagt, okay, wenn man jetzt Angebote digital macht und so weiter, ist das auf jeden Fall nicht ausschließend. Was würdet ihr sagen? Gibt es also im digitalen Raum keine soziale bzw. digitale Ungleichheit?
Ich würde da direkt an die Corona-Zeit denken. Da gab es eine totale Ungleichheit zwischen denjenigen, die ein eigenes Endgerät hatten, und denjenigen, die keins hatten. Die konnten zunächst nicht an digitalem Unterricht teilnehmen. Es gab irgendwie, erstmal mussten Geräte beschafft werden und so weiter. Das sind riesige Debatten.
Und da war es ja sogar noch so, das ist ja auch so paradox, dadurch, dass natürlich sehr viel noch ausgedruckt wurde damals, hatten viele auch keinen Drucker, ne? Also das ist schon sozusagen, auf der einen Seite haben wir diese Entwicklung, die dahin gehen, da muss man gucken, wer hat sozusagen da Zugriff zu. Teilweise ist es aber noch verwoben auch mit anderen Dingen, die eine Rolle spielen, und häufig ist einem das gar nicht bewusst, was eigentlich in den Familien für Hürden da sind, ne? Also und welche technischen Zugänge ich dann auch habe, was auch gewisse Dinge kosten, ne? Also ist ja nicht nur jetzt ein Smartphone zu haben, sondern ja auch andere Dinge, die da eine Rolle spielen.
Da wird nicht nur das einfache Smartphone, sondern bitte das neueste iPhone.
Ja, manche Sachen laufen auf alten Dingen dann vielleicht nicht, und da kommt dann dieser Druck dann rein. Also ich war mal, weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier irgendwo in der Folge erzählt habe, in einer Schule mal, um eine Befragung zu machen, habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber mache ich ja nochmal, weil ja nicht mal alle zuhören. Ich habe dann eine Befragung gemacht, und vorne gab es so einen Handyparkplatz. Da war so kleine Tischchen, wo die ihre Handys reingesteckt haben, und das war eine Sekundarschule war das, glaube ich, oder sowas, auch nicht in so einem ganz extrem guten Bereich. Und da habe ich mal überlegt, was da an Wert hängt von den Preisen, die Geräte gekostet haben. Das waren alles Handys, die krasser waren als meins. Da müssen, keine Ahnung, 30.000 Euro an der Wand gehangen haben. Also schon heftig.
Ein Kleinwagen,
ne? Ja.
Größerer Kleinwagen, neuer.
Ja, ist krass. Ja. Ja, wir können ja nochmal so eine Brücke schlagen zur Kinder- und Jugendhilfe und auch zu den Arbeitsfeldern vielleicht und auch zu verschiedenen, also medienpädagogischen Zugriffen darauf vielleicht. Also die Frage ist ja auch nochmal, inwiefern ist das Thema in den einzelnen Arbeitsfeldern relevant? Also ich finde zum Beispiel, wir waren ja bei SOS Kinderdorf und haben da Beobachtungen gemacht. Gerade in der stationären Jugendhilfe ist es ja schon, wird ja in so restriktiven Konzepten wird ja quasi gesagt, okay, das Handy ist jetzt weg oder das wird weggenommen oder was weiß ich, oder das wird sehr stark reglementiert. Finde ich das zum Beispiel auch wirklich schwierig, vor dem Hintergrund so von Teilhaberechten und so weiter und auch, also digitalen Rechten auch quasi, auch damit das Handy zum Beispiel zu nutzen, um soziale Kontakte zu pflegen. Das hatten wir ja beim letzten Mal auch schon. Also finde ich das eigentlich auch, sind das eher so schwierige, ich traue mich schon gar nicht zu sagen, dass es ein medienpädagogisches Konzept ist, aber zu sagen, okay, wir greifen nur zu restriktiven Maßnahmen und gucken eher, wie wir das vielleicht auch gut begleiten können. Das würde mir jetzt für die stationären Hilfen.
Aber nachts, Mike, genau. Die sollen schlafen. Ja. Dann muss doch Handyparkplatz. Oder machen wir da eine Altersdifferenzierung?
Ich finde schon, dass es eine individuelle Differenzierung geben kann. Und dann ist aber das Problem, dass das früher übers WLAN ging. Heute haben die alle einfach genug mobile Daten. Und was ja auch bei dem Thema einfach so ist, also dass das, finde ich, dass man auch nachts vielleicht Internet in stationären Jugendhilfegruppen haben kann. Aber wenn es nicht läuft, dann muss das Handy eben doch weg. Also, dass da jeder auch so eine gewisse Eigenverantwortung auch lernen kann, ne? Also, wenn man morgens nicht aufsteht, weil man die ganze Nacht am Handy gedaddelt hat, dann muss das doch nochmal auch restriktiver behandelt werden. Weil, wenn Bildung dann nicht funktioniert, puh, ja.
Du sprichst es an, man braucht eine Differenzierung. Ja. Ich glaube, das ist auch ein toller Bereich, den man mit den jungen Menschen zusammen entwickeln kann. Wir haben ja in der letzten Folge auch gesagt, die merken ja selber auch, wo sie mal was zu viel machen oder dass es ihnen schwerfällt, das wegzupacken. Diesen Konflikt sollte man dann nicht in der Situation, wo es mit dem Weggehen dann gerade ist, thematisieren. Aber ich sag mal, einen Tag später kann man vielleicht ja schon nochmal ein Gespräch führen, wo man merkt, hey, ne, fällt es dir manchmal auch schwer, davon wegzukommen. Und dass man dann vielleicht eine Mischung hat aus gemeinsam erarbeiteten Regeln, ne, wo die jungen Leute sozusagen auch mitentschieden haben, gekoppelt an das Alter. Und dann ab einem gewissen Alter dann vielleicht auch nochmal individuelle oder vielleicht auch immer individuelle Regeln zusätzlich dazu noch, wie man es eigentlich macht in einem Gespräch, ohne dass es so ein...
Ja. Beim Einzug zum Beispiel, wenn ich dich da unterbrechen darf. Ja. Also dass man beim Einzug das auch schon gut bespricht, ne, und entwickelt so, mit jedem Einzelnen.
Ja, ja, und gleichzeitig jetzt abseits von diesen individuellen Beispielen ist ja trotzdem die Frage, wie wollen wir in der Kinder- und Jugendhilfe auf, also auch diese digitalen Lebenswelten Rechnung tragend darauf eingehen. Ich finde, glaube ich, ein schöner Begriff, finde ich, ist so der Begriff der digitalen Souveränität, ja, dass man quasi versucht, Kinder und Jugendlichen so zu befähigen, zu begleiten, zu unterstützen, dass sie in der Lage sind. Ich weiß, es gibt Abstufungen mit Sicherheit, aber als grundlegendes Ziel finde ich das nicht verkehrt, zu sagen, dass alle digitale Medien selbstbestimmt und kompetent, aber auch kritisch nutzen können. Und das, finde ich, trägt eigentlich ja dieser Vorstellung von, okay, hey, digitale Medien und Dinge sind quasi normaler Alltag, sag ich mal, von kindlichen oder jugendlichen Lebenswelten heutzutage am meisten Rechnung, finde ich.
Und es ist ja ein Querschnittsthema, ne? Ich sag mal, es begegnet uns im Alltag die ganze Zeit und da können wir es aufgreifen, in der Arbeit mit Einzelnen in Gruppen. Und es ist durchaus ja auch möglich, mal im Projekt was aufzugreifen. Wenn man sagt, da gibt es irgendwie was, da lohnt es sich nochmal, sich intensiver mit zu beschäftigen oder nochmal ein Projekt zu machen, wo man sagt, hey, wir gucken uns mal an, wie funktioniert denn das eigentlich mit Fake News, Deepfakes, wie erkenne ich sowas, wenn die da Lust drauf haben? Oder auch mal sozusagen, häufig ist es ja so, dass das Medien dann so verteufelt werden und man nur so guckt, oh, wir müssen regeln, aber gar nicht zu gucken, was steckt da für ein produktives Potenzial drin, das nochmal mehr zu heben. Das geht, glaube ich, auch über Projekte ganz, ganz gut. Ne? Wenn eine Einrichtung auch eine gute digitale Infrastruktur hat, also wir als Träger versuchen schon immer auch, alles so zu haben, was man irgendwie haben kann für coole Aktivitäten, weil die Lust darauf haben, weil es ihre Lebenswelt ist. Also sag mal sowas wie 360-Grad-Kamera, GoPro, Drohnen und sowas.
Und weil du da Spaß dran hast.
Ja, auch. Ja, klar. Ja,
müssen wir sehen. Aber die finden also gucken, wie der Olli jetzt grinst gerade hier.
Ja, aber ist
ein kleines
ist,
Kind.
Ja, ich mag auch so Spielzeuge. Aber ja, weil das irgendwie ja auch Freude macht, sich mit diesem Medium, ne, wenn wir es jetzt mal so ausdrücken, auch dann zu beschäftigen. Es ist ja eine Ausdrucksform auch. Ne? Man kann ein Foto machen, man kann ein Video machen, man kann sich selber ausprobieren, sich zeigen. Dann nimmt man natürlich sehr viel von mit. Und da würde ja niemand sagen, das muss gestoppt werden. Na, also weil es ein nicht günstiger oder förderlicher Konsum ist. Ne?
Ja, also ich glaube, nochmal dafür zu sensibilisieren, dass darin eben auch Chancen liegen, die man auch in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen nutzen kann. Das finde ich, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Natürlich, es gibt auch immer Fachkräfte, die da skeptisch sind, die da Vorbehalte haben. Deswegen braucht es wahrscheinlich auch an vielen Stellen Fortbildungsangebote. Ich habe selber mal so eine medienpädagogische Fortbildung gemacht und war echt geflasht, obwohl ich jetzt sagen würde, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ich durchaus digital affin bin, was es für coole Möglichkeiten gibt, auch was du gerade beschrieben hast, auch mit Greenscreens und dass man mit der iPad irgendwie so coole Sachen macht. Also kann man auch richtig gut in den pädagogischen Alltag mit einbeziehen. Das trägt auch, glaube ich, eher wirklich dieser Lebenswertrechnung, als wenn man sagt, ja, was machst du denn da? Ich kann mich noch mal an ein Praktikum erinnern, davon dann irgendwie ein so ein Psychologe auch dachte, ja, das ist immer dieses Soziale, dieses Digitale, das ist ja auch, das war früher, also die Kinder können gar nicht mehr richtig spielen und so. Ich denke mir so, naja, das ist aber die Frage, was du daraus machst in den Einrichtungen. Man kann ja aber beides machen. Ich finde es auch komisch, wenn man dann so Kinder so groß zieht, als würden sie irgendwie in so einem, nicht gallischen Dorf, aber irgendwie in so einem, wo man das alles so abschirmt. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das ist ja auch, also auf was bereitet man diese Kinder bitte vor? Also ich meine, das ist ja auch ein naives Verständnis zu glauben, dass diese Dinge, und wir wissen, wie dynamisch diese Zeiten sind, dass man diese Dinge irgendwie reduzieren oder stoppen kann. Das wird weitergehen und dann müssen die Kinder fit sein und das gut für sich nutzen können.
Ja, und es berührt ja auch mehrere Bereiche. Ne? Einmal das technische Bedienen können von gewissen Dingen, Wenn ich das nicht kann, dann wird es vielleicht auch schwer, dann irgendwann da aufzuspringen. Das haben wir ja gesehen, auch bei einigen älteren Leuten, als dann Smartphones kamen und so weiter. Gab es extra so VHS-Kurse, wie bediene ich mein Smartphone, ist ja heute undenkbar für junge Leute. Ne? Trotzdem können die gewisse Sachen bei Word und so weiter dann nicht, ne? Die man irgendwie braucht, um für irgendwie eine Bewerbung schreiben oder irgendwie sowas.
Ja, ChatGPT.
Ja, aber gut, der kann das auch nicht alles so formatieren, wie man das dann haben muss.
Ja, du kannst sagen, mach das in Word und formatiere mir das schön.
Ja, kann man das schon. Das muss ich selber mal. Nein, aber was ja klar ist, man muss als Fachkraft irgendwie dann auch mitgehen. Man muss erstmal wissen, was geht da ab in der Lebenswirklichkeit. Ne? Dafür muss man nicht alles selber nutzen, aber ich muss natürlich wissen, was ist TikTok, wie funktioniert das? Vielleicht auch ein bisschen gucken, welche Trends spielen da eine Rolle.
Und es mir dann auch, ja, und es mir auch zeigen lassen, genau. Gemeinsam erleben. Ne? Also nicht nur hier, ich will wissen, wie das funktioniert, sondern zeig es mir, du bist da die Expertin. An der Stelle kehrt sich ja der Generationenunterschied auch oft um, so dass wir älteren Generationen, ich zähle mich jetzt mal dazu, eigentlich mehr wissen als junge Menschen und dass man da aber offen für ist, dass die an der Stelle mehr wissen und dass man sich das wirklich bewusst zeigen lässt, ey, was macht ihr da? Zeig mal, wie das funktioniert. Was machst du da eigentlich?
So beziehungsförderlich, total.
Ja. Genau, genau. Und natürlich auch, also ich sag mal, auf der einen Seite zu wissen, was geht da ab gerade. Und da muss man natürlich dicht dran sein. Das geht am besten durchs Gespräch. Und dass man guckt, ne, was passiert da, das verstehen wollen, Interesse zeigen. Und auf der anderen Seite müssen wir als Jugendhilfe natürlich auch überlegen, wo sind wir in den digitalen Lebenswelten präsent? Oder müssen noch präsenter sein? Wir haben, für die offene Kinder- und Jugendarbeit kann ich das ein bisschen beurteilen, weil es da in dem Fachdiskurs in Corona natürlich sehr stark war, wollen wir digitale Angebote. Und das ist schon so ein bisschen so eine gewisse Schwierigkeit, die ich daran sehe, weil es eigentlich dem Charakter des Offenen widerspricht, dass man da digital sich trifft. Aber da muss man natürlich sensibel bleiben, zu gucken, wann setzt sich wie was durch. Es sind ja jetzt nicht alle im, ich nenne jetzt das von Facebook mal, im Metaverse oder wie das heißt. Da hat man ja auch gedacht, da sind dann alle drin und treffen sich, ist ja noch nicht. Aber man darf auch nicht den Moment verpassen, wenn die da dann sind, dass man dann da auch mit hingeht. Ne?
Oder dass man selber noch bei StudiVZ hängt.
Ja, richtig, genau, gibt's ja gar nicht mehr.
Und was man auch sagen muss, ist ja, wenn man mal die ASDs betrachtet, ich glaube, die wenigsten sind bei Insta, TikTok und so weiter unterwegs.
Ja.
Eine Image-Kampagne dort wäre hilfreich für vieles.
Aber natürlich dann auch, also du musst es dann ja auch bedienen können. Ne? Also nicht nur technisch, sondern du musst auch die Sprache sprechen. Ne? Wenn du da ein Video produzierst, was irgendwie total lame ist, ne? Das ist ja total, dann bist du raus.
Fremdscham.
Ja, da kannst du besser den Account sparen, als dass du es falsch spielst. Und das ist natürlich, sprich, wieder für Fortbildung und für engen Kontakt mit Adressaten Partizipation.
Vielleicht letzter Kommentar dazu, das ist ja häufig das Problem, dass viele Einrichtungen dann auch an diese digitalen Lebenswelten anknüpfen wollen, aber dann denken, mit dem Anlegen eines TikTok-Accounts ist die Sache erledigt. Das ist natürlich nicht so.
Nee, und das kann auch echt peinlich werden. Ne? Also wenn man da, ja, kennen wir alle und die Zuhörenden wahrscheinlich auch, ne? Irgendwelche Fails in solchen Bereichen. So, jetzt ist ja eigentlich immer der Moment, wo wir eine Supervisionsfrage von Jana gestellt bekommen und ich guck mal, sie ist vorbereitet.
Ich bin vorbereitet, natürlich bin ich vorbereitet. Also diese Frage, Olli.
Ja.
Und zwar haben wir ja am Anfang über eigene Mediennutzung nochmal gesprochen und ich hatte ja beim letzten Mal schon eine Frage, wie könnte man das sinnvoller für sich selber nutzen und heute würde ich aber die Frage stellen, wo und wie kannst du dein Handy mal gut weglegen? Und wie kannst du die Zeit sinnvoll nutzen? Mal so bewusst weniger Zeit auf TikTok, Instagram und was kannst du für dich tun? Ein bisschen mehr Me-Time ohne digital.
Ich sag mal so, ihr habt es bitter nötig.
Ja, und ich habe gerade schon eigentlich, wir dürfen ja nicht antworten, ne? Aber ich sag mal schon die Frage, es ist bei mir tatsächlich abends das Letzte, was ich angucke oder in der Hand habe und morgens auch das Erste.
Jeder Schlafforscher würde sagen.
E-Mails morgens schon rein. Eigentlich müsste ich das außerhalb des Raumes hinlegen, aber ich weiß nicht, ist es auch mein Wecker und alles, aber ja, okay. Gut.
Soweit.
Das ist eine harte Arbeit.
Ja, echt.
Für euch vor allen Dingen.
Für uns.
Ich bin ja schon.
Ja, du bist
sauber.
Geheilt.
Nicht süchtig, sauber.
Ja. Gut, in diesem Sinne, bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Hätte ich auch nie gedacht, dass wir das mal zur Verabschiedung sagen, aber ja.
Und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.